Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr, stimme du in unseren Herzen heute dein Loblied an. Ein Loblied, das dich preist, das dir allein die Ehre gibt in unserem Leben. Lass das auch jetzt wieder durch dein Wort bei uns Gestalt gewinnen. Hilf mir, dass ich das weiter sage, was deinem Lobpreis dient. Und sei du mit deinem Heiligen Geist mitten unter uns, dass wir das spüren und dass ich das weitergeben kann. Amen. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag Kantate werden wir dazu aufgefordert, zu singen. Ist da nicht auch so mancher unter uns, dem zu allem anderen zumute ist, nur nicht zum Singen? Menschen, die mit unbewältigter Trauer, mit großen persönlichen oder familiären Sorgen und Nöten beladen sind. Und doch bleibt diese Aufforderung aus Psalm 98, Vers 1, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und es deutet einfach nichts darauf hin, dass es in bestimmten Situationen mehr oder weniger möglich bzw. mehr oder weniger nötig sei, zu singen. Denn dieses Singen ist nicht einfach abhängig von unseren persönlichen Lebensumständen. Dieses Singen, das der Psalm 98 meint, ist ganz und gar eingebettet in unsere Lebensbeziehung, die wir als Christen haben sollten. Unsere Lebensbeziehung zu Gott bzw. unsere Lebensbeziehung zu Jesus. Wenn Gott wirklich der ist, der Wunder tut, der uns das in unserem persönlichen Leben jeden Tag erfahren lässt, wenn wir nur unsere fünf Sinne auf ihn hin ausrichten, dann gibt es überhaupt nur diese eine Möglichkeit, nämlich, dass wir mit einstimmen in den himmlischen Lob- und Jubelgesang der Engel, die diesen wunderbaren Gott alle Zeit loben und preisen dafür, dass er der Herr ist, der Wunder tut, wo immer seine Geschöpfe auf ihn vertrauen. Aber wollen wir jetzt doch ehrlich sein? Wollen wir uns jetzt doch selbst prüfen? Spielt dieser Lobpreis Gottes, dieser beharrliche, unentwegte Lobpreis Gottes als Grundmelodie in deinem Leben überhaupt eine Rolle? Singst du noch? Ich meine, singst du noch aus tiefster Herzensfreude über die Wunder Gottes in deinem Leben? Oder singst du eben einfach nur mit, wenn alle singen? Man will ja schließlich nicht aus der Rolle fallen. Dieser Sonntag will dich von solchen selbst auferlegten Erwartungsdrücken befreien. Gottes Wort sagt, geistliches Singen, das ist nicht zuerst ein Ausdruck unserer Stimmungen und Gefühle, sondern geistliches Singen, das ist zuallererst ein Ausdruck deiner und meiner Beziehung zu Gott. Und zu Jesus. In unserem heutigen Predigtext wird uns das ganz deutlich bei Jesus gezeigt. Die Grundtöne im Leben von Jesus klingen hier an. Wir wollen sie hören und uns anstecken lassen, in diese Grundtöne von Jesus mit einzustimmen. Wir hören den Predigtext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Thema, das ich über diese Predigt gesetzt habe, ist die Lebensmelodie von Jesus. Das möchte ich in drei Abschnitten ausführen. Erstens, Ruhe für gestresste Leute. Zweitens, in die Spuren von Jesus treten. Und drittens, das befreiende Joch Erstens Ruhe für gestresste Leute. Wir spüren ja, wie oft unsere Lieder etwas mit der Stimmung zu tun haben, in der wir uns gerade befinden. Sind wir fröhlich, singen wir gern lustige oder fröhliche Lieder. Sind wir traurig, singen wir Trauerlieder oder singen einfach gar nicht. Sind wir zornig, singen wir nicht, sondern schimpfen und meckern und holpern und pöbeln rum. Jesus allerdings lobt und preist seinen himmlischen Vater. Unbeirrt. Unbeirrt der Dinge, die da um ihn herum sind. Obwohl es hier nach rein menschlichem Ermessen und Empfinden überhaupt gar nicht zu loben gibt. Jesus stimmte seinen Lobgesang nicht an, weil alles um ihn herum so schön lief. Im Gegenteil. Die breite Masse hatte sich von ihm schon längst abgesetzt. Die besseren Kreise der Reichen und Gebildeten waren in Distanz zu ihm getreten. Die Politiker beargwöhnten ihn und die Theologen bekämpften ihn sogar. Die wollten ihn töten. Sogar in den eigenen Reihen begann es zu bröckeln. Viele begeisterte Mitläufer verließen ihn einfach. Auf einmal war er mit seinen 12 Jüngern allein. Und die sind dann später auch alle weggelaufen. Aber gerade jetzt wird deutlich, was Jesu Sache trägt. Hinter ihm steht der Vater, der gleichzeitig auch Herr des Himmels und der Erde ist. Und wenn nichts mehr auf dieser Erde jubelt, der Himmel jubelt weiter. Und Jesus sagt es an anderer Stelle, wenn die Menschen nicht jubeln würden, dann würden die Steine jubeln. Dieser Vater offenbart sich denen, die ihn lieben, die ihm Vertrauen schenken und macht sie jubeln. Er schenkt Menschen einen Durchblick. Sie bekommen eine neue Sicht für sich selbst und auch für die Sache Gottes. Dabei verfährt Jesus hier nach menschlich gesehen ganz ungewohnten Gesichtspunkten. Weder die Klugen und Weisen liegen hier vorne, noch haben die Törichten und Dummen hier irgendein Privileg. Aber die Unmündigen, die Kleinen, die Kindlichen, die bekommen hier eine besondere Chance. Ihr Vorteil ist, dass sie keine Entschuldigungen, keine Einwände gegen das vorbringen, was Gott an ihnen tun will. Sie halten sich nicht vornehm zurück. Sie geben Gott einfach nur Recht. Ja, Gott, wenn du das tun willst, danke. Herrlich, schön, dass du das tust. Sie lassen sich zu ihm einladen. Sie lassen sich von Gott bedienen und helfen. Ja, Gott, wenn du mir helfen kannst und helfen willst, tu es. Mein Leben steht dir offen. Sie lassen sich von ihm auffordern und aufrichten. Dabei hat Jesus ja gar nicht einmal generell etwas gegen die Klugen. Aber er spricht hier ganz bewusst nicht von Dingen, die die menschliche Vernunft ergründen kann. Was kann menschliche Vernunft nicht alles leisten? Von der Mikroelektronik, Nanotechnologie bis zur Gentechnik, von der Raumfahrt bis zur ausgefeiltesten Computer- und Robotertechnik. Kaum ein geisteswissenschaftliches oder naturwissenschaftliches Thema ist noch nicht in allen Dimensionen, die der menschlichen Vernunft zugänglich sind, ausgelotet worden. Und hier sagt nun Jesus, wenn es um die Beziehung zum himmlischen Vater geht, ist all dieses menschliche Reflexionsvermögen letztlich unbrauchbar oder nur Teil unseres Staunens über die Größe seiner Schaffenskraft, die niemand von uns bis in die letzten Tiefen ergründen kann. Und wo wir einen kleinen Blick hineinwerfen, dann merken wir, dass noch eine Riesenmasse hinterherkommt, von der wir noch gar nicht ahnen, was sich dahinter alles verbirgt. Also der, der sich mit Forschung beschäftigt, der kommt erst recht aus dem Jubeln und dem Loben Gottes nicht heraus. Das bedeutet nun freilich nicht, dass nur die Einfältigen, die Unkritischen, die Ungebildeten glauben können. Nein, Voraussetzung zum Glauben ist eben nicht Dummheit, sondern Demut. Den Mut, sich darunter zu stellen. Den Mut, sich unter das zu stellen, was Gott leisten und tun kann. Gott hilft den Demütigen, sagt Petrus, aber den Stolzen, den gibt er Kontra. Was uns Menschen im Wege steht, ist nicht unsere Bildung, sondern unsere Einbildung. Oder anders gesagt, unser Stolz. Ob wir davon berührt sind, können wir leicht feststellen. Wenn Jesus die Mühseligen und Beladenen einlädt, wer von uns fühlt sich dann eigentlich wirklich angesprochen? Bist du ein Mühseliger, ein Beladener? Naja, manchmal brauchen wir schon Trost und Beistand, in unserer Trauer um einen geliebten Menschen oder in unserer Krankheit und Gebrechlichkeit, wenn uns irgendwas misslungen ist, da ist es schon mal ganz schön, wenn man mal in den Arm genommen wird und gedrückt wird. Aber fühlen wir uns da wirklich als mühselige und beladene, die aus eigener Kraft tatsächlich nicht mehr auf die Beine kommen können? Ich doch nicht. Sind wir da nicht meistens die falsche Adresse? Ein mühseliger Typ zu sein, ist ja heute geradezu ein Schimpfwort. Schlaffi, Warmduscher. Ja, wir haben wohl hier und da Probleme und Belastungen kennen wir auch, aber das packen wir doch, oder? Da kommen wir schon allein drüber weg. Das müssen wir mit uns selbst irgendwie ausmachen. Da müssen wir alleine durch, oder? Hier liegt nun eine ganz wichtige Weichenstellung in unserem Predigtext. Sie zeigt, dass beides zusammengehört. Bei Jesus gehört hier beides ganz eng zusammen. Der Jubelruf, der Lobpreis Gottes und der Heilandsruf. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die Offenbarung des lebendigen Gottes in unserem Lebensalltag und seine Einladung an uns, ihm unsere Sorgen und Nöte aufzuladen, ihn in alle unsere Lebensbereiche mit einzubeziehen. Und damit sind wir beim zweiten, in die Spuren von Jesus treten. Wen Gott in seinem Lichtkegel stellt, der entdeckt, dass er beladen ist, dass es da gar nichts gibt, was wir tun können, damit wir ganz freie, unbekümmerte Menschen sind. Der stellt nicht nur Wissensfragen, sondern der ist in seinem Gewissen getroffen und weiß, dass er sich selber nicht helfen kann. Die Starken brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken, hat Jesus an anderer Stelle gesagt, als es um den Zöllner Zachäus ging. Der war ja steinreich. Der hatte ja sein Leben selbst in die Hand genommen und zumindest wirtschaftlich etwas daraus gemacht. Der konnte sich sehen lassen, in den besten Kreisen. Und dann merkt er, das allein reicht niemals aus, um ein gesegnetes, zufriedenes, fröhliches Leben zu leben. Nur Geld und Prominenz und gute Beziehungen hilft keinem Millionär im Leben weiter. Dieser Zachäus wusste, ich brauche noch etwas ganz anderes für mein Leben. Ich brauche vielmehr einen ganz anderen, der mein Leben neu gestalten und im Herzen reich machen kann. Ich brauche vielmehr eine Beziehung, eine besondere Beziehung, die ich mir nicht selber verschaffen kann. Und wer weiß, dass es Dinge im Leben gibt, die er nicht bewältigen kann. Wer leidet und frei werden möchte, den schickt Jesus nicht weg. Seine Einladung heißt, komm her zu mir. Komm her zu mir, komm. Komm, gib mir alles, was du auf deinem Buckel trägst. Komm, gib mir alles, was dich belastet und was dich beschwert. Nicht ein paar besonders Auserwählte sind da gemeint. Die Einladung ergeht an alle. Wie gehst du mit Einladungen um? Manchmal wandern sie gleich in den Papierkorb, Ablage P. Aber Jesu Einladung ist keine Belanglosigkeit. Mal wieder ein Verein, der sich zu Wort meldet oder ein Grußwort erwartet. Man kann so eine Einladung nicht nebenbei erledigen. Ein paar Grüße, eine Postkarte einwerfen, fertig, Ende. Es geht auch nicht um ein paar schöne Stunden. An diese Einladung, die nicht nur für den Sonntagvormittag und für meine stille Zeit gilt, soll sich eine Beziehung anknüpfen, die das ganze Leben, alle Zeit und die Ewigkeit betrifft. Eine Dauerbeziehung in jeder Sekunde und Minute meines Lebens. Die Hauptsache ist dabei nicht, dass du eingeladen bist, dass es so ein Schreiben gibt, in dem steht, du bist eingeladen, komm her zu mir, sondern die Hauptsache ist, dass du auch kommst und bleibst. Bleiben heißt nicht, Herr Jesus, bis morgen, bis ich mal wieder mit dir rede, sondern bleiben heißt, jetzt, Herr Jesus, freue ich mich, dass du jetzt und in der nächsten Minute und alle Zeit bei mir bist und bei mir aushältst und mich mitziehst. Der erste Weg, die Einladung Jesu zu befolgen, ist zunächst ein schlichtes Gebet. Du darfst kommen, wie du bist, Herr Jesus, so wie ich jetzt bin, so komme ich zu dir mit meinem Müll, mit all dem, was mich jetzt belastet und bedrängt. All das bringe ich dir. Und Jesus sagt nicht, Mensch, wasch dich erstmal, sondern Jesus sagt, Mensch, toll, dass du kommst. Toll, dass du mir das alles bringst. Toll, dass du mit deinen ganzen Lasten zu mir kommst. Er stellt keine Bedingungen, aber wenn du kommst, kommt er in dein Leben. Und dann beginnt sein Werk. Es ist ja oft so, dass wir dann sagen, oh ja, solange ich dann kommen kann und mich so ein bisschen auch vor Jesus in Szene setzen kann, ist ja ganz gut. Aber wenn Jesus jetzt kommt und sagt, ich will mit deinem Leben etwas tun, ich will an deinem Leben etwas verändern, dann wird es schwierig. Ohne die schwere Last der Schuld kann in deinem Leben ein ganz neuer Weg möglich werden, aber dann musst du ihn auch wirken lassen in deinem Leben. Und damit kommen wir zum dritten, zum befreienden Joch. Das befreiende Joch, das ist das Stichwort hier. Nehmt auf euch mein Joch, sagt Jesus. Die Sache mit dem Joch hat schon manchen verschreckt. Welch einen hohen Stellenwert hat unsere persönliche Freiheit und wie groß ist die Selbstbestimmung bei uns geschrieben? Letztlich will ich doch noch selbst entscheiden, wie weit Jesus in meinem Leben gehen kann oder wie weit ich Jesus in meinem Leben gehen lasse. Ist es vielleicht deshalb so schwer und wird immer schwerer, Menschen zu gewinnen, die sich auch als Mitarbeiter in wichtigen, verantwortungsvollen Aufgaben in der Gemeinde Jesu ehrenamtlich einsetzen lassen möchten? Weil man dann ja ein Stück vielleicht von dieser Selbstbestimmung preisgeben muss. Freilich kostet verantwortliche Tätigkeit viel Zeit, Kraft, Anstrengung, nicht selten Frust und Ärger. Man wird zum Blitzableiter für Unzufriedene. Es gelingt nicht immer alles, was wir uns vornehmen. Und dann fühlen wir uns unfrei, gebunden, gezwungen. Manchmal auch sehr unbequeme Aufgaben zu bewältigen und mitunter ins Kreuzfeuer öffentlicher Kritik zu geraten. Gerade als Mitarbeiter in Leitungsaufgaben. Wir wollen frei bleiben. Wir wollen tun, aber auch lassen können, nach unserem Belieben, was wir gerne möchten. Wir wollen zeitlich nicht gebunden sein, regelmäßige Termine wahrnehmen zu müssen. Wenn Jesus in deinem Leben wirken darf, dann heißt das aber, du machst dich ein Stück weit abhängig von ihm, auch von seinen Entscheidungen, von seinem Willen. Von den Wegen, die er sieht für dich und für dein Leben. Und dann heißt das auch, Dinge auszuhalten, mit ihm auszuhalten, die er für dich sieht. Auch wenn sie manchmal schwer sind. Jesus will deine Freiheit nicht einschränken oder beschneiden. Er will dir vielmehr helfen, dass du dir von ihm die Freiräume schenken lässt, die deine Seele benötigt. Und Jesus weiß, was du brauchst, auch an Freiräumen, auch an Dingen, in denen du dich ganz entfalten darfst, in denen du ganz sein darfst, wie du bist. Unser Problem ist, dass wir uns nicht die vermeintlichen Freiräume selber schaffen, indem wir Entscheidungen für uns selbst treffen, sondern indem wir Entscheidungen für uns selbst treffen, igeln wir uns wieder ein Stück weit ein und nehmen uns Freiräume, die uns Jesus schenken möchte. Jesus geht mit dir eine Beziehung ein. Er will dich prägen und gestalten. Mit seinem Joch ist nicht eine neue Lust, eine neue Last gemeint. Das Joch ist vielmehr die Hilfe, die Lasten bewältigen kann. Wenn das Zugtier seine Last nur mit einem über die Schulter geworfenen Strick bewältigen müsste, würde der Strick tief ins Fleisch eindringen und große Schmerzen verursachen. Das Joch hingegen verteilt die Last auf breitere Fläche und macht sie damit leichter. Das Wesentliche aber ist, dass Jesus selbst mit in das Joch tritt. Du bist gar nicht alleine unter dem Joch, sondern Jesus selbst ist im Grunde derjenige, der die Hauptlast trägt. Jesus legt nicht ein neues Joch auf die Hälse seiner Jünger, sondern er geht mit ihnen eine Verbindung ein. In dieser Verbindung lernen sie von ihm, werden sie von ihm geprägt und er bestimmt das Tempo und die Belastung. Weil Jesus selbst der mühseligste und beladenste war, als er für uns gehorsam am Kreuz starb, ist sein Joch niemals Unterjochung. Mit ihm ins Joch gehen heißt aus seiner Vergebung leben und seine Kraft empfangen. Dazu gehört natürlich auch, lernt von mir. Das ist freilich nicht nur ein einmaliger Akt, sondern ein lebenslanger Weg. Lernen von Jesus, das ist das ganze Leben. Schritt für Schritt öffnet er dir die Augen für seine Wirklichkeit, gibt dir Teil an seinen Gaben. Wachstumsprozesse fordern immer Zeit und Jesus nimmt sich Zeit für dich. Er lässt sich Zeit dabei. Und du solltest auch nicht ständig auf Wachstum schauen, sondern auf den Herrn. Nicht ständig schauen, ob die Pflänzchen schon wieder einen halben Zentimeter gewachsen sind. Dann wirst du von Zeit zu Zeit auf ganz natürliche Weise erkennen, wie dich Jesus führt, wie er deinen Glauben wachsen und reifen lässt. Er bestimmt das Tempo und die Belastungen, die er dir zumuten kann. In der Verbindung mit ihm bekommen Jünger und Jüngerinnen auch die nötige Ruhe und Gelassenheit, die Unsicherheiten und Anfechtungen künftiger Entwicklungen, die Sorge über das, was morgen sein wird oder nicht mehr möglich sein wird, durchzustehen und aus der Hand Jesu dann auch neue Perspektiven zu empfangen, ohne überfordert zu werden oder resignieren zu müssen. Bei der Ruhe, die Jesus meint, geht es nicht um kalte, berechnende Überlegenheit, die wir heute cool nennen. Bleib cool. Gemeint ist auch nicht die Ruhe satter Selbstzufriedenheit, die am Ende in einem frommen Fett erstickt. Es geht um die Ruhe, die daraus erwächst, dass du dein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Dass du wirklich sagst, wie ein kleines Kind zu Mama oder Papa: Mama, wie geht's weiter? Papa, wie geht's weiter? Was hast du vor? Was siehst du in meinem Leben? Er ist immer dabei. Er ist größer als alles. Er ist auch größer als dein Stress, dein Frust, dein Misserfolg. Er hat das letzte Wort und er behält es auch, wenn du es ihm lässt. Das ist ein Lebensraum, in dem man auch in einer entsicherten Zeit ruhig leben kann. Dazu bist du ganz herzlich eingeladen. Heute und jedem Tag dieser Woche. Und weil Jesus das sagt, weil Jesus sagt, dass es so ist, darum geht es auch. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.